Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Pero, wir sprechen ja immer von den Playoffs als der schönsten Zeit des Jahres. Ja, in der Euroleague sind die Serien seit gestern Abend alle durch. In der NBA laufen sie auf Hochtouren. BBL beginnt jetzt demnächst. Für uns als Fans gibt's ja nichts Besseres als so eine 5- oder dann auch mal 7-Spiele-Serie in der NBA. Aber was wir, glaube ich, noch nie so en Detail besprochen haben, ist, wie sich so eine Serie eigentlich für einen Spieler anfühlt. Sprich, wie reizvoll, wie anstrengend, wie belastend ist das, wenn du innerhalb weniger Tage bis zu 5-mal gegen das gleiche Team und immer wieder gegen den gleichen Sabbelkopf dir gegenüber spielen muss. Klär uns da gerne mal auf, wie viel Spaß dir das gemacht hat, wie viel, ich weiß nicht, Nerven das aber auch kostet.
Also, das ist schwierig zu sagen, weil je nach Gegner kann es sehr viel Spaß machen, im Zweifel 5-mal den gleichen zu spielen oder eben, es ist eine Horrorvorstellung. Aber ich habe ja meine ersten Playoffs gespielt quasi in meinem ersten Jahr und da sind wir Fünfter geworden und haben die Tabelle angeguckt und die einzige Mannschaft, bei der wir nichts zu melden hatten, war damals Bonn. Das war einfach eine Freak-Athletentruppe, die war für Jeff Gibbs ein schlechtes Matchup und dann sind wir da reingestolpert und dann war die Saison auch, glaube ich, nach 3 Spielen zu Ende und da habe ich jetzt keine große Playoff-Erfahrung. Also da war ich irgendwie, bin ich nicht rausgekommen und dachte, okay, Playoffs sind irgendwie was groß anderes als das, was ich sonst gemacht habe. Und dann das erste Mal so ein Aha-Erlebnis war, das nächste Mal, dass ich Playoff gespielt habe, waren 2011, glaube ich, unter Leibenhardt im ersten Jahr und dann ein Ritt bis in die Playoffs, bis in die Finals. Und du hast dieses Gefühl von, du tauchst jetzt wirklich in so einen Tunnel und spielst nur noch Basketball. Und das haben andere Sportler vielleicht auch eher, aber ich habe das sonst nie gehabt. Also ich bin Privatperson per Günni und ich mache so mein Ding und dann gehe ich oft zum Basketball und dann gehe ich trainieren und dann gehe ich wieder nach Hause und dann mache ich irgendwas und dann kommt ein Spiel am Wochenende. Und Playoffs ist einfach, du machst nichts anderes. Also quasi das Spiel ist vorbei, sofort Recovery, sofort Laptop aufklappen, sofort gucken, was passiert, sofort, du arbeitest, du feilst nur noch an den kleinen Dingen, du nimmst 1-2 Plays raus von denen oder du tust ein Play rein und du hast das gleiche Matchup. Du musst dir überlegen, wie nach 4 Spielen, wie überrasche ich jetzt nochmal Spieler X, mein defensives Matchup oder der hat mich in den ersten 2 Spielen ausgeguckt, so darauf muss ich vorbereitet sein. Es ist viel mehr Taktik, viel mehr, also es ist lustig, es ist beides, es ist viel mehr Taktik, aber dann ist es am Ende auch manchmal keine Taktik mehr, weil es dann darum geht, beide Mannschaften wissen alles, was der Gegner macht. Und jetzt geht es nur darum, triffst du im Zweifel den Wurf in einem 1 gegen 1 mit 4 Sekunden auf der Uhr über deinen Gegner oder nicht. So. Mhm. Also es ist wirklich die geilste Zeit. Auch als Sportler ist es die beste Zeit, die es gibt.
Okay. Du hast gesagt, Laptop aufklappen. Und da landen dann, keine Ahnung, zumindest dann auch in den letzten Jahren, die du gespielt hast, da landen dann die Sachen, die die Coaches euch bereitstellen? Oder ist es tatsächlich auch warst du jemand, der dann auch sich einfach nochmal relativ nahtlos das Spiel nochmal angeguckt hat? Oder immer das, was du präsentiert bekommen hast vom Coaching-Staff?
Also ganz besonders, natürlich das, was ich präsentiert bekommen habe, für mich war immer die Frage, also ich musste mir das ganze Spiel angucken. Es gibt dieses Klischee auch, dass es nie so schlecht war, wie es sich angefühlt hat und es war auch nie so gut, wie es sich angefühlt hat. Und
für mich, wie beim Podcast, ja, oder beim Live-Kommentar.
Genau, und es ist tatsächlich so, dass ich, für mich war oft die Frage einfach, wenn ich einen Block genutzt habe, ein Pick-and-Roll, ich war natürlich ein Pick-and-Roll-Spieler, wenn ich einen Block genutzt habe und da, keine Ahnung, regelmäßig keine Lösung gefunden habe, dann war auf jeden Fall klar, jetzt muss ich selber Video gucken und ich muss mir das ganze Spiel angucken. Weil ich dann oft, sonst pennst du nicht, dann denkst du, was war da los? Sind das unmenschliche Verteidiger? Und die Antwort ist dann meistens, nein, es sind keine Unmenschen, sondern das wäre die Lösung gewesen. Der Block hätte, keine Ahnung, ich hätte ihn besser vorbereiten müssen. Oder das war immer der Pass, der frei war. Und wenn der aber einen Meter höher steht, dann findest du den jedes Mal. Und so, das war für mich, also was am meisten in Videopanik ausgebrochen hat oder bei mir oder dafür zugeführt hat, war, wenn ich einfach von den Blocks gekommen bin und ich dachte jedes Mal, wo ist denn jetzt hier was? Wieso ist keiner frei?
Mhm. Und du hast jetzt schon gesagt, ansonsten kannst du nicht pennen. Inwiefern ist das, wenn du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, okay, wie kann ich den jetzt in Spiel 5 noch überraschen? Inwiefern ist das etwas, was auch tatsächlich einfach nur in deinem Gedankengefängnis zu Hause oder im Bus oder sonst was passiert? Oder wird das dann so viel Training ist dann ja während so einer Playoff-Serie auch nicht mehr, ne? Gerade, also gut, Panathinaikos hat jetzt dann auch das Geschenk bekommen, dass sie sogar noch 2 Wochenenden freigekriegt haben von der griechischen Liga. Oder wird das dann auch nochmal, wie sehr wird auch da nochmal versucht, im Training was zu simulieren, damit du dann wieder dich drauf anpassen kannst? Oder ist das wirklich reinweg Hausaufgabe für dich?
Ja, das musst du mit dir selber ausmachen, weil die Mannschaft hat nur Zeit hat wenig Zeit, du hast natürlich keine Belastung und dann musst du sagen, also du schmeißt wahrscheinlich 2 neue Looks rein oder der Trainer sagt explizit, fuck, wir müssen, der und der ist noch nicht in der Serie, den brauche ich in Spiel 5 und dann gucken wir, haben wir 2 Plays, wo ich einen guten Abschluss für ihn kreieren kann. Und das sind so viele mannschaftstaktische Dinge, dass die Dinge, dass du das, was mit du, also deine eigenen Baustellen musst du selber lösen. Mhm. Da ist es keine Zeit für.
Und das ist dann wahrscheinlich wie mit dem Team-Matchup, dass auch das persönliche Matchup für dich, das kann entweder super viel Spaß machen, wenn du merkst, du hast ihn in der Tasche.
Ja.
Und es ist aber auch andersrum, wenn du oder selber in der Tasche bist.
Es macht gar keinen Bock, wenn es in die andere Richtung geht. Ich habe, glaube ich, wirklich auch auffällig viele, also Sweeps erlebt. Ich weiß, dass genau in diesem ersten besagten Playoff-Run gewinnen wir 3-0, verlieren wir 0-3 gegen Bamberg. Also es ist einfach, ich habe ein Spiel 5 erlebt gegen Oldenburg, das war schwierig, aber da waren wir, also ja, das war sowieso eine seltsame Serie. Und ansonsten war es oft einfach gefühlt, eben, wenn wir besser sind, dann gewinnen wir einfach jedes Spiel und wenn wir schlechter sind, verlieren wir jedes. Das war anscheinend, ich weiß nicht, woher das kam. Aber irgendwie
auch ein verrücktes Gefühl sein muss. Also du rollst dann am Ende durch die ersten beiden Runden im Zweifel durch und hast dann irgendwie, und siehst dann gar kein Licht
mehr. Ja, also deswegen, ich bin auch so ein bisschen aus den Playoffs vielleicht dann auch zu realistisch rausgekommen, weil es einfach so war, ey Mann, wenn ich das Gefühl hatte, wir waren besser als sie, haben wir gewonnen. Und wenn ich, also ich habe keinmal Bayern geschlagen in der Serie, keinmal Berlin geschlagen. Also das waren, natürlich weiß ich, dass wir eine bessere Mannschaft als Oldenburg waren, wenn wir alle fit waren, aber zu dem Zeitpunkt waren wir einfach nicht mehr existent. So. Und das war natürlich das eine Ding, was du sagen kannst. Aber nochmal, Bamberg hat auf der anderen Seite schon gewartet und die hat noch kein Spiel verloren. Und da war der Motivator dann vielleicht doch nicht so groß, wie er hätte sein sollen.
Ja, schön, schön, schön. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Abteilung Europameister. Wir haben sehr viel zu besprechen. Die Euroleague-Halbfinals stehen fest. Wir wollen euch gleich eine Analyse an die Hand geben zum entscheidenden Spiel 5, dem einzigen Spiel 5 in diesem Jahr in der Euroleague. Valencia schlägt Panathinaikos. Was war in dem Spiel los? Was hat das für Auswirkungen fürs Final Four für Panathinaikos? Wir werden uns nochmal, jetzt haben wir ihn ja zuletzt ein bisschen mehr links liegen lassen, mit dem FC Bayern Basketball beschäftigen dürfen, beziehungsweise auch müssen, denn die Neuausrichtung im Sommer fällt radikaler aus als gedacht. Es wird nicht nur einen neuen Coach geben, sondern auch Peros alten Weggefährten Thorsten Leibenatz als neuen Sportdirektor. Da wird auch ein bisschen was zu besprechen sein. Wir gucken auch noch kurz in die NBA, oder in die USA besser gesagt, NBA-Playoffs laufen. WNBA-Saisonstart ist vollzogen. Zuallererst aber, bevor wir das vergessen, Pero, gratulieren wir Ritas Vilnius und Kai Brunke zum Gewinn der Basketball-Champions League gegen AEK Athen. Zwischenzeitlich 20 Punkte hinten und Kai spielt ein Finale, in dem er 10 und 12 macht. 10 Punkte, 12 Rebounds und setzt sich die Champions League-Krone auf, Mann. Herzlichen Glückwunsch.
Champions League-Sieger, ja, das ist ja so ein Punkt, wo auch immer so gerne so die Zeitungen, die nichts mit Basketball zu tun haben, nochmal so eine Schlagzeile raushauen einfach. Man liest irgendein so ein Portal, wo man weiß, das hat irgendwie nur, hatten die schon mal einen Basketball-Beitrag, wo einfach so, Deutschland gewinnt die Champions League. Glückwunsch, ich hoffe irgendwie, dass er nochmal zurückkommt, auch wenn ich das mir schwer vorstellen kann nach Deutschland in den nächsten paar Jahren. Ansonsten einfach jemand, der irgendwie unter völligem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, leider, weil wir haben ihn dann ja in der Nationalmannschaft irgendwie immer gesehen und immer besprochen als Überraschung, oh, da ist ja noch jemand irgendwo im Ausland, der Dinge tut und leider in der Hackordnung an Basketball-Legionären, die wir so besitzen, jetzt recht weit unten, aber auf jeden Fall immer noch irgendwie ein spannender Name und wir freuen uns natürlich, wenn sie das tun, auswärts.
Ja. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch einfach so, dass man in Litauen auch einfach sein basketballerisches Glück finden kann. Also mal Odolo hat jetzt bei Kaunas verlängert. Ey, Ritas Vilnius, wenn ich mir das dann da auch so angeguckt habe, ja, die haben da spielst du in einer guten Halle mit guter Stimmung, in einer guten Liga und du hast da deine Rolle. Wie gesagt, der macht nicht umsonst ein Double-Double im Finale und liefert da gute Zahlen. Matchwinner, Ex-Bonner Simas Lukosius, 7 Dreier, hat ja schon mal in den U-Teams für den DBB gespielt, zuletzt A2 gespielt.
A2-Nationalmannschaft auch, ganz genau. Ja.
Also wir freuen uns einfach, wenn Kai dort sein Glück gefunden hat und wenn er zurückkommt oder nochmal, keine Ahnung, vielleicht kann man sich ja dann auch über, das haben ja auch schon einige Litauer hinbekommen, über Rytas Vilnius auch mal irgendwann vielleicht sogar doch nochmal heranarbeiten, auch an Žalgiris oder was auch immer. Also wir beobachten das aus der Ferne, freuen uns sehr, vielleicht müssen wir den auch mal in diesem Podcast hier einladen. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Pero, und dann gehen wir in die Euroleague hinein, in den gestrigen Abend. Wir zeichnen hier am Vatertag auf. Vatertag im Hause Günther, wirst du heute auf der Sänfte getragen, wenn du nicht gerade podcastest?
Meine Eltern sind, meine Frau und Kinder sind auf Mallorca und ich bin auf der Baustelle quasi.
Ah ja, okay, das ist doch ein Vatertag, wie er sich gehört. Genau. Und dazwischen noch mit mir podcasten, ja. Meine Herr, du bist auch ein armes Schwein. Valencia gewinnt 81-64, kommt nach 0-2 in der Serie, nachdem er mit 2 Heimniederlagen startet, mit 3 Siegen in Folge zurück und wirft das teuerste Team aller Zeiten in der Euroleague aus dem Wettbewerb. Das größte Budget, das es jemals gab, Panathinaikos, verpasst das Final Four in eigener Halle. Ich habe gestern dann so, natürlich auch guckt man Instagram-Kommentare, denn ein Teil des Panathinaikos-Anhangs ist ja sonst auch immer so ein bisschen wie der Trainer und der Owner sehr, sehr positiv des eigenen Teams, also der Perspektive des eigenen Teams gegenüber. Die waren sich sicher, dass sie natürlich da reinkommen ins Finale und das gewinnen. Ich habe Kommentare gelesen, ganz Basketball-Europa feiert heute mit Valencia. Der Basketball hat heute gewonnen. Selbst ein paar Pana-Fans, die gesagt haben, dass sich ihre Mannschaft auch so ringsum den Court so unsäglich präsentiert hat in dieser Playoff-Serie, dass sie es Valencia auch gönnen. Das sagt schon eine Menge aus. Wie hast du erstmal dieses Spiel gesehen? Wie hast du mitgezittert mit dem Underdog aus Spanien, der eigentlich keiner ist, weil er der höhere Seed war nach der Hauptrunde? Nimm uns mal mit rein in deinen Basketballabend.
Also ich bin tatsächlich, Erleichterung ist ein großes Stichwort bei mir, weil also wir setzen uns ja quasi hin, bevor die Playoffs losgehen und sagen, okay, wer gewinnt welche Serie? Und da gibt es Tipps bei Mannschaften, die hat man ein paar Mal gesehen. Dann gibt es irgendwie so auch narrativ geleitete Tipps wie Monaco nur noch 8 Spieler und keine Ahnung, Mike James letzte Chance und Monaco wird so, das ist eine Reise und vielleicht passiert dadurch was. Wenn die dann 3-0 verlieren und dann irgendwie so gefühlt nur noch 6 Spieler haben, dann macht das nichts mit mir, weil es war auch einfach keine große Prognose. Also es ist einfach, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Olympiakos hat vielleicht ein bisschen Druck. Das ist kein basketballerischer, das ist keine Diagnose, keine Prognose, die ich mache, weil ich irgendwie 1000 Spiele gesehen habe und mich in die Teams reingegraben habe und sage, wie könnten die Matchups aussehen? Das ist einfach so, ich habe die gesehen, boah, da ist ein bisschen wackelig. Ich denke, das könnte so ausgehen. Mhm. So. Das war bei mir bei Pana gegen Valencia nicht der Fall. Da war ich schon emotional drin, gefühlt das ganze Jahr und dann ganz besonders, nachdem Hayes Davis gekommen ist. Das bedeutet, Shorts kommt dahin und wir alle sagen, Shorts passt da nicht hin. Das war jetzt so, die unterste Stufe der Basketballkenntnis war, Shorts macht viele Punkte, hat den Ball in die Händen, läuft die meisten Pick-and-Rolls der Welt. Irgendwie so, wie soll der jetzt an der Seite von Kendrick Nunn spielen? Das ist doch nicht das, was sie brauchen. Dann geht die Saison los und wir wissen es gefühlt nach 5 Minuten, dass, okay, das passt nicht, das ist eine Katastrophe. Und wir haben dann auf einmal eine Gesamtsituation, wo du für viele Millionen Dollar oder Euros einen Spieler dazu holst, einen MVP-Kandidaten dazu holst. Und du hast aber vorher riesige Probleme gehabt. Wir brauchen neues Blut. Also, Lukas ist so weit, dass er quasi von Basti Ulrich mit Alexander Nikolic im Sommer auf eine Stufe gestellt wird. So, mhm. So. Mitoglu genauso. Hernan Gomez kriegt einen Watschen nach der anderen seit 2 Jahren. Und der größte Punkt war, das dreckige Geheimnis war, Jerian Grant ist sowas von durchgewaschen. Das war der Punkt. Wenn du da hingekommen bist, dann war dir klar, okay, Panna hat Riesenprobleme. Vor 3 Jahren, als Jerian Grant in seiner ersten Saison bei Panna gespielt hat, war Galaxy Brain Euroleague oder das da drunter, ich weiß nicht, was das Level unter Galaxy Brain ist, wenn du gesagt hast, Jerian Grant ist der meist unterschätzte Spieler der Euroleague, dann haben quasi Leute dir zugenickt und gesagt, du bist ein Euroleague Insider. Mhm. So ist es. Das war der Satz, den du einfach drauf haben musstest. Guckst du in die League? Ja. Jalen Grant, einer der unterschätztesten Spieler. So, Sniper, schießt 45% Dreier. Im Eurocup hat der aber letztes Jahr nicht noch seine Würfe selber kreiert. Und einer der besten Guard-Verteidiger, vielleicht sogar der beste Guard-Verteidiger der Liga. Keine Rede von ihm. Mhm. Bereits ein Jahr später schreibt mir Lukas Feldhaus in meinem Chat nichts anderes als: Der Mythos von Jalen Grant ist vorbei. Ich gucke mir das an. Ich weiß, alle sagen, er ist einer der besten Guard-Verteidiger. Aber Lukas Feldhaus sagt, ich gucke mir jede Szene an und denke mir, er wird hier geschlagen, er wird da Backdoor geschlagen. Manchmal verteidigt er am Ball noch so gut, dass man denkt, wow, das ist ein Verteidiger. Aber die Wahrheit ist jetzt letztes Jahr schon gewesen, boah, das ist 80% schwach und der Rest ist ab und zu eine Spitze dabei. Und dieses Jahr war er einfach desaströs. Für mich, also die Synergy sagt immer noch, er war dieses Jahr Mittelmaß und vor zwei Jahren war er sehr gut in allen Kategorien. Und jetzt ist es in manchen Kategorien unterdurchschnittlich und ansonsten ist das Mittelmaß. Und das ist wahrscheinlich fair. Aber jetzt hast du folgendes Problem. Du hast keine Kombination für mich mehr von Anfang an der Saison gehabt, von Guards, von Backcourt, die zusammenspielen können. Du musst es entweder sagen, du nimmst Toliopoulos, der kann nicht verteidigen, aber der kann werfen. Und dann dazu hast du Nunn, der kann scoren, aber der verteidigt nicht mehr. Der könnte es vielleicht, wissen wir nicht. So, oder du hast Grigonis, der kann sowieso nicht mehr laufen, der kann aber sehr gut werfen, der kann aber auch nicht verteidigen. Und der kann dann, und Lukas kann mittlerweile auch nicht mehr verteidigen. Manchmal kann er irgendwie auch nicht mehr werfen oder möchte nicht mehr werfen. Und der kann aber gut passen und penetrieren. Kendrick Nunn penetriert aber auch gar nicht mehr. Und dann hast du Jaren Grant, der gefühlt, der hat mal 45% Dreier geschossen, dieses Jahr hat er 35% Dreier geschossen. Und es gab für mich keine Kombination mehr der Guards, wo du sagst, Shorts kann, ist quasi mit keinem spielbar. Der könnte theoretisch irgendwie verteidigen, aber der kann gar nicht werfen. Der kann überhaupt nicht. Gestern Ataman im Halbfinale zur Halbzeit sagte einfach, wir können TJ nicht spielen, weil wir spielen 4 gegen 5 offensiv. Die verteidigen ihn nicht. Ja.
Da kommen wir auch gleich.
Aber um das so, um so weit auszuholen, war ich die ganze Zeit, die ganze Saison dachte ich, die haben keine zwei Backcourt-Spieler, die zusammen spielen können, ohne dass ich sage, die haben irgendwas. Und wenn du jetzt mal zu Valencia rüber guckst und sagst, ja, ich gucke mir jeden defensiv, alle können verteidigen. Also egal ob du, Cam Taylor mit Montero, ja, bitte. Badio mit De La Rea, unbedingt. Also, und dann hast du das andere Problem, du hast keinen Fünfer, der ein Rim Protector ist. Also du hast diese Mischung aus Rashawn Holmes, dann kommt Kenneth Faried kommt an. Und wir sagen, meine erste Meinung war, Kenneth Faried hat die letzten zwei Jahre in Südamerika gespielt, bei Mexiko, bei den Cangrejos. Wie soll der denn jetzt der Spieler sein, der einen Unterschied macht für dich zwischen du gewinnst die Euroleague oder du gewinnst die nicht? Und dann spielt er einen Monstermonat und danach ist er einfach irgendwie jemand, der da rumläuft. So. Und auch mal einen blockt, aber es ist kein Rim Protector. Es ist nicht dieses Fall, es ist nicht dieses Milutinov, da ist nicht ein Riese da unten drin. Und dann ist die Kombination aus, du kannst auf den Guard-Positionen gar nicht verteidigen und oder nicht werfen und du hast keine Rim Protection, ist für mich, das ist kein Contender. Das ist nicht gut genug. Plus dieses ganze abgenutzte Ataman. Und dann kommt Hayes Davis. Und kollektiv dachte ich, alle im Basketball-Europa sagen, wow, jetzt kommt Hayes Davis. Jetzt haben sie richtig nachgedacht. Und ich dachte, Hayes Davis löst keins deiner Probleme. Ist er gut? Ja. Für mich ist Chetty Osman einer der wenigen richtig guten Spieler bei Panna. So, der noch wirklich, wo du sagen kannst, Prime, europäisches Topniveau. Das heißt, Hayes Davis kommt jetzt auf diese Position dazu, wo ich denke, mit Hukavopoulos, so Osman und Hernan Gomez 3-4 ist so das einzige Punktstück, was mir wirklich gefällt. Und du hast nach wie vor keine Rim Protection und du hast nach wie vor keinen Backcourt. Und dadurch, dass ich gefühlt einer der wenigen war, der die Meinung hatte, habe ich natürlich die Spiele so geguckt, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich es mir angucken. Weil alle sagen, oh, Hayes Davis ist da und mit Hayes Davis sind sie eine Macht, dann muss ich es mir angucken. Und ich habe kein einziges Spiel gesehen, wo ich dachte, ja, jetzt macht es Sinn für mich. Jetzt verstehe ich die Rotation. Jetzt weiß ich, wie sie, jetzt greift er einen Zahnrad. Da war nichts davon für mich zu erkennen. So, ja, er hat mal 30 gemacht und sie haben gewonnen, aber, und jetzt guckst du dir dieses fünfte Spiel an. Toliopoulos mal kurz. Dann spielt die ganze zweite Halbzeit. Dann spielt Gigonis wieder rausgeschaut. Also, die Antwort kann nicht die Lukas-Verletzung gewesen sein. Es war einfach, das ganze Jahr war so, Stimmung war katastrophal, wurde von uns besprochen, ausgiebig. Der Backcourt ist eine Katastrophe defensiv. Insgesamt wirken sie langsam und einfach nicht athletisch, nicht schnell, nicht gritty. Und sie haben keine Rim Protection. Und sie werden zerschreddert werden von der Offensive, wenn sie auf ein Team, wenn sie auf ein Team nicht treffen dürfen, dann ist es Valencia. Weil Valencia kommt in die Zone, wann sie wollen. Und gestern guckst du die Mannschaft an und Basti Ulrich immer wieder, oh, Toliopoulos ist mal ein Spieler, oh, der kommt mal in die Zone. Oh, der kommt mal einem Gegenspieler vorbei, der sieht mal schnell aus. Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn er diese Qualitäten auf Euroleague-Niveau mitbringt und sagst, oh, der sticht schon aus diesem Ensemble raus, weil er in die Zone kommt und weil er werfen kann, dann wird es kompliziert für dich.
Der Anfang des Spiels in einem Do or Die, in einem fünften Spiel, das war wirklich, also generell die erste Halbzeit, die machen 23 Punkte, wie du sagst. Ich hatte das Gefühl, Ergin Ataman, der war ja vorher, hatte vor dem Spiel ja eine makellose Bilanz in Spiel 5, hat viermal in Spiel 5 gestanden mit seinen Teams, viermal gewonnen, immer zu Hause allerdings, letztes Jahr mit Panna gegen Efes ja auch. Ich hatte das Gefühl schon in der ersten Halbzeit, Ataman ist wie so ein verrückter Professor in seinem Labor, draußen brennt die Welt. Und er hat jetzt noch eine Stunde oder so, um das Gegenmittel zu finden. Und er rennt die ganze Zeit in seinem weißen Kittel, der hinter ihm her flattert, umher mit seinen Reagenzgläsern, versucht verzweifelt Dinge zusammenzumischen, die irgendwie funktionieren. So. Und dann getoppt natürlich, wie gesagt, über die Begleiterscheinung, Interview in der Halbzeit, auch Äußerungen nach dem Spiel reden wir gleich noch. Aber du hast richtig gesehen, naja, das Ding war, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, selbst in dieser ersten Halbzeit, ich habe noch nicht mal das Gefühl gehabt, dass Panna in so einen Panikmodus geschaltet hat. Die haben das einfach so über sich ergehen lassen. So fühlte sich das an, wenn man das gesehen hat.
Für mich hat Panna eine gute Halbzeit gespielt. Das war, nachdem sie 20 hinten sind in Spiel 3 und Ataman rausgeschmissen wird. Da haben sie zu Hause mit Energie gespielt. Und das ist, beschreibt genau das. Wenn du als Mannschaft nicht kaputt... Du bist als Mannschaft kaputt, wenn jede Woche auf der PK dein Trainer so etwas von sich lassen muss, was gefühlt das Intensivste, was du von jedem anderen Trainer jemals gehört hättest, dann stimmt da was nicht. Und es ist auch wieder Ataman versucht und versucht, aber es ist ja nicht taktisch. Also er hat nicht, es ist ja nicht, dass du sagst, ich weiß, was ich an meinem Spielermaterial habe. Und jetzt geht's darum, switche ich oder switche ich nicht? Trap ich den? Lass ich jetzt irgendjemanden freistehen und sage, ey, der darf so viel werfen, wie er möchte. Sondern es ist ja sogar einfach, es ist nur Personal. Mhm. Es ist nur, boah, jetzt versuche ich den mal. Oder ich versuche den mal. Oder ich versuche den mal. Aber du hast ja sonst so
wie in einem Videospiel.
Ja, du schmeißt einfach irgendeinen rein. Und ich bin wirklich auch überrascht. Also, für mich war das nicht das Star-Ensemble. Du hast ein paar Spieler irgendwie so da drin, wo du sagen kannst, der war letztes Jahr irgendwie MVP-Kandidat, aber insgesamt ist einfach drumherum sind die Spieler einfach, also abgewaschen. Die sind für mich einfach durch. Und wir hatten sogar letztes Jahr schon Momente, wo gefühlt ein Kalaitzakis mal spielen musste, weil du sehen wolltest, dass jemand verteidigt. Oder sogar ein Kostas Antetokounmpo bei all seinen Schwächen, das hast du dann mal gesehen, oh, der hat ja gerade 3 Blocks gehabt. Auf einmal Guards, die in die Zone kommen, können die nicht finishen. Wie viele Layups hast du von Valencia gesehen? In der Euroleague-Playoff-Serie siehst du normalerweise in 5 Spielen siehst du, ich weiß nicht, 5 Layups. Du siehst jede Halbzeit 5 Layups von Valencia. Die Point Guards von Valencia. Nur mal auf so Speed und Defensive und so Agilität und dieses Thema. Und das ist ein bisschen aber 3 Blocks von Montero gestern. Ein Block von De La Rea und ein Block von Badiou. Die ganze Euroleague-Saison, 41 Spiele. Wenn ich dich jetzt frage, Edelverteidiger Jerian Grant, wie viele Blocks hatte der? Was würdest du sagen? 1000 Minuten. 993 Minuten.
Wenn du so fragst, hat er wahrscheinlich, keine Ahnung, 3, 4 gehabt?
Ein.
Ja. Okay.
Endspiel 5 hat dann einen zweiten Block in dieser Saison gehabt. So. Die Leute ist. Ich habe mir. Und ich bin. Deswegen ist Erleichterung, um diesen 10-minütigen Monolog zu schließen. Es gibt. Manchmal machst du einen Call und du hast einfach nur, weil du einen Call machen musst. Oder weil du denkst, es könnte so ausgehen. Oder hast wirklich 2 Szenarien im Kopf. Das könnte so sein und das könnte so sein. Die beiden Mannschaften war für mich, wenn das nicht so geht wie in meinem Kopf, dann zweifle ich muss ich an meinem Verstand zweifeln. Eine Mannschaft kann niemanden vor sich halten und hat keine Rim Protection. Eine Mannschaft besteht aus wilden Leuten, die an dir vorbeirasen, die selbstbewusst sind, die eine klare Idee haben, wie sie verteidigen. Und die andere Mannschaft ist für mich klinisch tot von der Chemistry her. Und die andere Mannschaft ist genau das. Die glauben, die sind einfach, die werden durch die Gegend fliegen. Für mich hätten sie jedes Spiel gewinnen müssen, Valencia, in einem Normalzustand von den fünf. Wenn ich das simuliere, diese fünf Spiele, gewinnt Panay eins aus diesen fünf.
Selbst die, die sie verloren haben, waren ja super eng und einmal braucht es einen Hayes Davis hinten raus, ne? Und
Valencia Spiel, das erste Spiel sind sie 12 hinten nach einem Viertel eins und schießen 6 von 36 von der Dreilinie und verlieren das Spiel mit einem. Machen nur 65 Punkte. Und sie einfach, sie haben, wie viele Würfe haben die gestern nicht rausgespielt? Einfach. Penetration, pam, 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 ganz nackter Dreier und einfach die Dinger daneben und sie gewinnen trotzdem mit 20. In Spiel 3 mit 20 vorne, in Spiel 4 mit 8 Minuten mit, oder mit 12 vorne, in Spiel 2 sogar 8 Minuten vor Schluss, 8 vorne, in Spiel 5 20 vorne.
Mhm. Ich hatte ein bisschen die Sorge, weil sich das Spiel so zu Beginn schon ein bisschen wie Spiel 1 angefühlt hat und hier mehrfach in meinen Notizen drin steht, was spielt sich Valencia da sensationell für offene Würfe raus, bei übrigens dann immer wieder exzellenter Verteidigung auf der anderen Seite und sind dann doch nur 9 zur Pause oder nur 12 zur Pause. Nur 12 zur Halbzeitpause, weil sie eigentlich aufgrund dieser ersten Halbzeit viel höher hätten führen müssen, wenn sie ein bisschen besser getroffen hätten. Und dann kam dieses dritte Viertel, wo ich dachte, oh, okay, Panna fängt an, die Dreier zu treffen.
Aber die Qualität, die Würfe waren ja auch andere Würfe.
Ja, ja, absolut. Kolumbus absolut.
Spielt, auf einmal gibt es eine Form von Breakdowns in der Verteidigung, Ball kommt raus und dann waren es einfach Catch-and-Shoot, frei von Hernan Gomez, frei von Hayes Davis, frei von... Ja. Und dann, ich meine, dass die werfen können, ist klar. Aber in der ersten Halbzeit haben die einfach Fadeaways geschossen oder irgendwie so 0,5 Sekunden in der Hand und am Mann mussten die Dinger, weil sie einfach keine klare Idee hatten, wie sie sich freie Würfe ausspielen. Außer, das Einzige, was sie hatten, ist ab und zu mal den Ball im Post und dann haben sie ein Mismatch offensiv von Lesor oder von Hayes Davis und dann passiert ein bisschen was. Ansonsten, es gab keine Paint-Touches, es gab kein gar nichts.
Es gab viele Angriffe, wo im Zweifel nur ein Spieler den Ball die ganze Zeit in den Händen hatte. Und am Ende. Also das war schon
wirklich. Und es spielt jemand eins gegen eins gegen jemanden, der vor ihm bleibt, der aggressiv bleibt, der gute Hände hat, der so.
Wo die Hilfe stürmt und alles.
Wo die nächste Rotation kommt. Nichts davon hast du gesehen auf der anderen Seite. Und nichts davon haben wir die ganze Saison nicht gesehen von ihm. Mhm.
Ja, und dann nichtsdestotrotz, um den Spielfilm rund zu machen, sie sind dann auf 6 ran. Juancho Hernan Gómez trifft mit dem Buzzer Ende des dritten Viertels den Dreier. Und ich würde gerne, ich schaue gerade eine Serie. Ist sie nochmal Dark Matter oder so? Da geht's um so Quantenphysik, Theorie, Multiversum. Einer reist so zwischen den verschiedenen Parallelrealitäten hin und her. Und ich würde gerne nochmal sehen, was mit diesem Spiel passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel verändert, aber ich würde es gerne nochmal überprüfen. Wenn J.D. Osman zu Beginn des vierten Viertels diesen einen offenen Korbleger versenkt und es nur noch -4 gewesen wären.
Ja.
Weil dann, glaube ich, war es im direkten Gegenzug, Dreier Valencia und der Swing ihn wieder.
Badio macht Plays sofort, 2 hintereinander. Und ich meine, das ist im Zweifel was ich nicht habe kommen sehen, dass Badio wenn wirklich der Sturm, im Auge des Sturms, dass er dann einfach übernimmt und quasi 6-7 Punkte hintereinander macht, die bei allen anderen die Nerven beruhigen. Ich finde, du hast gesehen, dass es 1-2 Spieler bei Valencia gab, die auch jetzt in Spiel 5 wieder wirklich so schock waren. Und wenn du mehr, also sie einfach tight waren. Und wenn du mehr von denen gehabt hättest, wäre es eng gewesen. Aber dafür spielst du 5 Spiele. Also du spielst 5 Spiele. Valencia ist in jedem Spiel, spielt den um Längen besseren Basketball. Ein Spiel spielen sie besseren Basketball und sie treffen einfach gar nichts. Das verlieren sie mit einem. Ein Spiel spielen sie einen besseren Basketball und der Gegner schießt, trifft alles und das verlieren sie. Und die anderen Spiele gewinnen sie für mich hochverdient, auch wenn es hinter dann irgendwie immer noch mal so ein bisschen wackeliger wird, als es hätte sein müssen. Aber das ist Panna, das ist Panna. Der Schalter ist irgendwie so, also sie haben fast so ein bisschen versucht, dann irgendwie so, sie müssen halt 15 hinten sein, dass sie ein bisschen mehr Intensität an den Tag legen und dafür haben sie die Qualität nicht mehr. Sie haben sie haben das nicht mehr, okay, lass mal jetzt kurz 5 Minuten ernst machen, weil Grant und Lesor natürlich sich ganz anders bewegt, weil Grant sich anders bewegt, weil es ist einfach andere, es sind andere Spiele. Du kannst es nicht mehr und wenn du es ist eine Gefahr, die besteht, wenn du Ewigkeiten gesagt hast oder 2-3 Jahre gesagt hast, okay, ja, wir können schon, Valencia schön und gut, aber lass mal jetzt kurz einmal ernst machen, ist haben sie nicht mehr, dafür haben sie nicht mehr das Personal.
Bei Nann war es dann defensiv die Mischung aus fehlendem Willen lange und dann hat er irgendwann auch diese 4 Fouls gehabt, da war er eigentlich fast gar nicht mehr spielbar für längere Stretches, das sah wirklich Wahnsinn aus. Also nochmal Hut ab, Valencia, Badio macht am Ende 20, Lukas Feldhaus hat auch mich nochmal darauf hingewiesen, dass der auch mal davor ja als Megatalent gehandelt, auch mal in Frankfurt in ganz jungen Jahren rumgelaufen ist und dann nicht sonderlich auffällig, außer dass man natürlich seine Athletik gesehen hat. Und jetzt plötzlich wirft der und trifft der und übernimmt der da dann einfach und den einen oder anderen, wie du gesagt hast, der so ein bisschen verkrampft war, den löst er auch mit, auch schon im ersten Viertel direkt. Also Hut ab, auch wieder oder die ganze Saison über, was Pedro Martinez zu Recht Trainer des Jahres geworden, dafür eine Identität reingebracht hat in diese Mannschaft. Es gibt einen Makel, die Blaskapelle war da, Pedro, aber es gibt einen Makel. Nach dem Spielende, größter Erfolg der Geschichte von Valencia Basket. Und dann Sweet Caroline, ich mag den Song, aber ich will was Spanisches, come on, ihr habt die Blaskapelle da, es ist alles bereitet, ich war bereit, mich hineinzubegeben und mich hineinzuträumen, dass man danach noch irgendwie da irgendwo sitzt und dann kommt Sweet Caroline, es ist ein guter Song, alle haben mitgesungen, aber das war der einzige kleine Makel an eines ansonsten fast perfekten Basketballabends.
Da bist du ein Globalisierungsgegner, oder was, an der Stelle?
Das da dir. Möchte ich schon ein bisschen, ey komm, wenn du dann in Serbien da den Volkssong hörst und in Griechenland und in der Türkei, dann will ich das in Spanien gefälligst auch. Hut ab, Valencia trifft jetzt im Halbfinale auf Real Madrid. Es wird nächste Woche nochmal eine Podcast-Folge geben mit Basti und dir. Da werft ihr nochmal einen Blick voraus auf das Final Four, auf die beiden Halbfinals, was wir da zu erwarten haben. Aber nur ganz kurz, wir wissen mittlerweile, dass Real Madrid auf Eddie Tavares im Final Four verzichten wird, außer sie haben einen Deal mit der Sportzeitung Marca geschlossen und haben einfach das behauptet und dann ist er plötzlich im Halbfinale doch da. Alex Len, sein Backup, wird wohl auch ausfallen. Also ich sag mal so, das Grundgefühl für Valencia in ein Euroleague-Halbfinale gehend gegen das weiße Ballett aus Madrid könnte deutlich schlechter sein, ne?
Ja, und trotzdem ist es ist ein schwierigeres Matchup. Also genauso, wenn wir im Umkehrschluss, heißt natürlich, wenn ich sage, Valencia ist für Pana das Nightmare-Matchup, ist es natürlich auch für Valencia ein gefundenes Fressen gewesen. Also wenn du einfach jedes Mal, wenn du den Ball nach vorne bringst, das Gefühl hast, alle meine drei Guards können ihren direkten Verteidiger jetzt locker schlagen, das hast du bei Real Madrid nicht. Und du hast andere Aufgaben im Backcourt. Sowohl ein Maledon kann anders spielen, natürlich ein Campazzo als Altmeister, der Sachen anders lösen kann, der die auch diese aggressive Hedge-Verteidigung von Valencia anders aufbrechen kann. Also wenn Toliopoulos dann mal kurz auch für Probleme sorgen kann, dann ist Campazzo natürlich jemand, der prädestiniert ist dafür, sowas auszuhebeln. Und ja, Valencia wird immer das Säckchen mit sich rumtragen. Viele Dreier, hohe Varianz. Also zwei Spieler aus der Serie haben das Gefühl gehabt, sie kriegen jeden Wurf genauso, wie sie wollen, aber sie treffen ihn nicht. Und da würde ich jetzt bei Real Madrid einfach ein Stück weit weniger davon sehen. In der Spitze nehme ich sofort Valencia. Aber in diesem Semifinale, da gibt es einfach immer, es gibt bei Valencia noch die Chance, dass sie in einer Halbzeit überfordert sind, weil sie einfach in diesen Situationen noch nicht gewesen sind. Also für mich das beste Beispiel für dieses Ängstlichkeit war Jaime Pradilla. So, und wenn du dann zwei, drei von denen hast, dann wird's für dich in einem Spiel gefährlich.
Ja, man könnte auch noch hinzufügen, dass wahrscheinlich Sergio Scariolo in-game-coaching-technisch anderen Einfluss haben wird, als das Ergin Ataman hat. Ihr werdet das alles nächste Woche besprechen. Wir werden jetzt aber nochmal den Umschwung finden zu Panathinaikos. Das Erste, was mir den gestrigen Abend versüßt hat, habe ich dir direkt bei Instagram weitergeleitet, war der ja immer noch gesperrte Präsident, Besitzer von Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, der nicht in die Halle durfte, weil er sich da in Valencia in Spiel 2, glaube ich, so krass daneben benommen hat, dass die Euroleague ihn für 3 Spiele gesperrt hat. Er wäre wieder berechtigt gewesen, in der Halle dann zu sein, wenn es ins Final Four gegangen wäre. Er ist trotzdem für dieses Spiel 5 mit nach Valencia gereist. Und es gibt für mich jetzt schon eins der lustigsten Videos im Euroleague-Kontext, die ich je gesehen habe. Und das war, wie der kleine, der kleine Milliardär, Dimitris Giannakopoulos, jeden einzelnen Spieler am Hotel vor dem Mannschaftsbus in Richtung Mannschaftsbus schickt. JD Osman zum Beispiel kommt raus und er begrüßt ihn mit JD, völlig drüber, my man, und jeden Einzelnen, und es ist eine an Absurdität und Komik nicht zu überbietende Situation gewesen.
Es ist genauso, es hat was Cartoonhaftiges gehabt, das zu sehen. Es war wirklich... Also, ich mag das ja, dass er da ist, so.
Ja, ich auch.
Aber wenn man ihn wirklich auch so hört, was er da für Ausrufe und so, wie er das, die Tonalität, das war wirklich, also ich wüsste nicht, wie du mit einem geraden Gesicht, wenn ich aus so einem Bus gekommen wäre und Thomas Stoll hätte das getan, dann wäre ich einfach sofort wieder in den Bus gestiegen und hätte sie gesagt, also da wäre ich, mein Gameface, mein Tunnel wäre, alles wäre verloren gewesen.
Du hast auch der Reaktion des einen oder anderen Spiels angemerkt. Die wissen natürlich mittlerweile, wie sie mit ihm umgehen, weil er ja immer auch mit da ist. Man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, er wäre mit wenig Emotionalität und ein distanzierter Owner. Das ist die eine Parallele, dass das dann krass ins andere regelmäßig überschwappt, weil es eben auch ein Mensch ist, der in seinem Leben relativ selten das Gefühl verspürt hat, dass es irgendwas gibt, was für ihn nicht geht. Das gibt's dann natürlich auch. Also absurd, sensationell. Nach dem Spiel ist er ein großer Katzenfreund, wie man seinem Instagram-Kanal entnehmen kann. Haben natürlich alle drauf gewartet, wie fällt seine Reaktion aus. Er hat so eine metaphernschwangere Ansprache gehalten an seine Katze. Er hat mit seiner Katze geredet tatsächlich und hat der erklärt, dass Panathinaikos zurückkommen wird. Kann man auch so machen. Und jetzt reden wir über den Trainer, der irgendwann im Anfang des Jahres gesagt hat, wenn wir nicht die Euroleague gewinnen, und oder die griechische Liga, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dann werde ich zurücktreten. Er wurde nach dem Spiel gestern damit konfrontiert und als die Frage noch nicht mal fertiggestellt war, ist er aufgestanden und gegangen. Im Halbzeitinterview, du hast es gesagt, hat er TJ Shorts als wahrscheinlich 10. Spieler in diesem Jahr wieder öffentlich vor den Bus geworfen. Es gab mittlerweile sogar eine Reaktion des Besitzers von Hapoel Tel Aviv, der darauf geantwortet hat, das ist beschämend, das geht so nicht. Ich habe von einigen Spielern gehört, dass sie nicht das Gefühl haben, dass ein Coach an der Seitenlinie stand. Also ich würde mal sagen, Hapoel bereitet eine Verpflichtung von TJ Shorts vor. Sehr smart auf jeden Fall.
Sehr billig. Was fand ich schon sehr billig. Hey, das so kann man mit den Spielern doch nicht umgehen.
Ja. Das war auf jeden Fall wahnsinnig witzig. Und dann, wie gesagt, dieses Halbzeitinterview auch mit auf der PK hat er sich dann, bis es eben dann diese Nachfrage gab, ob er denn jetzt eigentlich zurücktritt oder so, hat er sich über die Refs beschwert in der Serie, über die unausgeglichene Freiwurfbilanz, darüber, dass Kendrick Nunn viel zu wenig Respekt und Pfiffe bekommen hat. Machen wir es mal ganz, ganz, ganz einfach. Wie viel, also zu wie viel Prozent ist Ergin Ataman schuld daran, dass Panathinaikos die historische Chance verpasst, in eigener Halle den Euroleague-Titel zu gewinnen? Denn es ist ja nicht nur so, dass er in diesem Spiel wieder so wie Ataman gecoacht hat, sondern er hat ja am Ende auch die völlige Freiheit gehabt, diesen Kader so zusammenzustellen.
Ja, also genau das ist das Ding. Wenn er die Kader so zusammengestellt hat, ist er natürlich maßgeblichst daran oder dafür verantwortlich, dass es nicht funktioniert hat. Mit dem, wenn du, keine Ahnung, wenn du das meiste Geld kriegst und du wirst Siebter und hättest auch gut und gerne am Ende des letzten Spieltags irgendwie auch Zehnter werden können.
Stimmt, ja.
Und ja, das wirkt wenig inspiriert, das wirkt einfach nicht beieinander. Ich glaube, du hättest auch immer noch, wenn er ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte er vielleicht noch auch andere Lineups bauen können müssen. Also, ja, aber du siehst, nochmal, du hast es ja schon angesprochen, Scaiolo, und ich bin kein riesen Scaiolo-Fan, aber wird trotzdem alleine drei kleine Aufgaben einmal stellen in diesem Spiel, Valencia, und um mal zu testen, wie sie damit umgehen. Mhm. Und in der ganzen Serie haben wir kaum was Taktisches gesehen. Und das ist auch fein. Also es war ja nie, Ataman war nie Taktik. Ataman war nie, der lebt im Videoraum und trainiert 5 Stunden, sondern die Spieler waren so, okay, wir sehen ihn kaum. Er ist viel in der Sonne und liegt irgendwo, aber er weiß halt, wie er uns anfassen muss oder was er sagen muss am Ende, wenn es darum geht, irgendwie einen Euroleague-Titel zu gewinnen. Und er hat ja auch diesen Mythos und er hat dieses, er lädt den medialen Druck auf sich selber und er so zündet ab und zu einen Spieler an und so. Aber es ging los im Sommer, also die Shorts-Verpflichtung, das war dann ja wirklich für alle gefühlt sofort klar, ist das große Problem gewesen. Dann auch die weitere Nachverpflichtung, also das Geld, was er ausgegeben hat, und hinterher weißt du immer noch nicht, wen du spielen sollst. Das ist ein Wahnsinn.
So, und natürlich führt die ganze Art, wie er ist, früher angesagt, ich werde die Euroleague gewinnen, hat sie gewinnen, wir werden die Euroleague verteidigen, Spieler öffentlich an den Pranger stellen, sich mit der Liga anlegen, sich mit eigentlich allen anlegen, führt natürlich zu wahnsinnig viel Häme. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Wenn du so das Spiel spielst, dann musst du auch die andere Seite mitspielen. Rishon Holmes zum Beispiel, von ihm öffentlich an den Pranger gestellt, als er in dieser Saison bei Panna war, aussortiert, rausgeschmissen.
Also Omer Yurtseven wäre der Spieler gewesen für mich, den ich gerne ein paar Minuten gesehen hätte im Zweifel. Also wir gingen davon aus, dass es einfach taktische Varianten ohne Ende gibt. Und Lessor ist bei 65% oder bei 70% vielleicht. Ja. Und auf einmal warst du da nicht mehr. Selbst nochmal, selbst der komische Kostas Antetokounmpo hätte vielleicht mal für 5 Minuten einen anderen Look, an was anderes dargestellt, als was du gemacht hast. Und ja, dass Jurtseven nicht mehr dabei ist, ist in Samo Durov. Was wurde in die Trompete, in die Samo Durov-Trompete reingeblasen letztes Jahr? Ach, der Mann ist nächstes Jahr das große Puzzleteil, der wird explodieren, der ist dann eine taktische, so. Ja, gibt es eine Welt, wo ein anderer Trainer irgendwie mit einer Monster-Lineup mit Osman und Hayes Davis und Rokavopoulos und Samo Durov irgendwie auch von 2 bis 5 spielt? Ja, die gibt's. Hätte ich so, zeig mir den Look mal. Wie sieht das aus? So. Mhm. Aber I don't know, wenig. Samo Durov dieses Jahr, glaube ich, in 15 Spielen eingesetzt, 6 Minuten im Schnitt gespielt, unter ferner liefen. So.
Ja. Aber wir sind sehr gespannt, was da bei Panna passiert, wer vielleicht der neue Trainer wird, weil ich kann mir einfach dann nicht vorstellen, dass es mit Ataman weitergeht, wie der Kader umgebaut wird. Es ist halt dieses Ding, wenn du diesen öffentlichkeitswirksamen Coach hast mit all seinen Aussagen, wenn du den Besitzer hast, der regelmäßig sich mit allen anlegt, wenn du sehr selbstbewussten Fananhang hast, natürlich ist dann Basketball Europa, gießt dann über dich drüber an so einem Abend.
Und trotzdem, Jerian Grant schießt 2 von 10 in 5 Spielen gegen Valencia. So, da, die Wahrheit ist für mich ganz besonders, dass diese Spieler, die Namen und die Tags, die an den Spielern dran sind, da gibt es nur noch 2, 3, die das tatsächlich noch, wo noch drin ist, was draufsteht. Mhm. Und das ist das große Problem.
Kendrick Nunn in dieser Serie, ja, etwas über 16 Punkte, 39% von draußen, 4 Ballverluste pro Spiel.
Die Ballverluste haben auch wirklich eklatant wehgetan in Spiel 5.
Ja.
Es war keine elitäre Saison von ihm. Er ist natürlich ein guter Spieler immer noch, aber es war für ihn keine gute Saison und trotzdem hätte das vielleicht, wäre das eine Saison gewesen, die gut genug gewesen wäre, wenn denn die anderen Spieler so gut sind, wie die größere oder öffentlichere Wahrnehmung noch ist von ihm.
So, und dann findet also dieses Final Four live zu sehen, 22. 24. Mai, also nächste Woche Freitag und Sonntag. Wir haben die Ehre, vor Ort zu sein, werden auf die grüne Wand verzichten müssen. Mal gucken, wie viele Panna-Fans ihre Tickets jetzt noch abgeben, wobei die eigentlich auch zusehen müssen, dass die nicht jetzt unbedingt an Olympiakos-Fans alle gehen. Mhm. Mal schauen, ob sie dann doch alle kommen und einfach nur pauschal gegen Olympiakos sind. Wir werden uns das vor Ort angucken mit eben den Halbfinals Real Valencia und Olympiakos gegen Fenerbahce, das sind die beiden Halbfinals am Freitag. Wir sind ab Mittwoch in der Stadt, werden da auch wieder ringsherum ein bisschen was drehen. Lukas Schönmüller ist mit dabei, Caro Ranz, Kader Förtsch, wir werden da mit dem Mama Magenta Team aufschlagen und uns und euch hoffentlich zu Hause eine gute Zeit haben. Gibt's kostenlos bei Magenta TV. Und wie gesagt, nächste Woche gibt's auch nochmal eine Preview-Folge mit Basti und dir. Pero, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch durch die weiteren News durch. Landen beim FC Bayern Basketball. Dem, ich hätte fast gesagt, dem Panathinaikos Deutschlands. Das ist natürlich völliger Quatsch. Die sind natürlich deutlich weniger unsympathisch hier und da unterwegs, als der ein oder andere Verantwortliche der Griechen das leider manchmal ist. Die komplette Neuausrichtung nimmt weiter Gestalt an. Seit Montag steht fest, es gibt nicht nur einen Nachfolger für Sveti Pesic, wir wissen ja noch nicht, wer es ist, als Trainer, sondern auch einen neuen Sportchef. Dragan Talac ist weg, dann im Sommer, und es übernimmt Thorsten Leibenat, der aus Ulm kommt. Mhm. Setzen wir mal kurz das Setting, denn es gab danach eine, ja, wie ich im ersten Moment dachte, sehr irritierend dünne Pressemitteilung der Ulmer dazu, für so einen verdienten Mann, so ein paar lapidare Zeilen, kein Danke, kein alles Gute oder sonst was. Ich hoffe einfach, weil man sich ja darauf geeinigt hat, dass man jetzt erstmal nichts mehr sagt, bis die Saison vorbei ist, weil die ja auch noch Playoffs beide spielen und so weiter, dass es noch eine richtige Verabschiedung gibt. Oder ist doch irgendwas vorgefallen? Denn natürlich hat es sich auch Thomas Stoll, der Ulmer Macher, nicht nehmen lassen, mit dem schnellen Twitter-Abzug nochmal den Song "Ich würde nie zum FC Bayern München gehen" von den Toten Hosen zu twittern, mit dem Zusatz von ihm, Zitat, "ein Song, der alles sagt, mehr nach Saisonende". Also wir können, glaube ich, mal festhalten, du hast es ja nun hautnah mitbekommen. Also so oder so, selbst wenn irgendwas vorgefallen sein sollte, es war ja jetzt auch nicht der allerrundeste Abgang damals von Tonno Gavel, wenn ich mich recht entsinne. Thorsten Leibenat ist ein so verdienter Mann um den Ulmer Basketball, dass ich hoffe und mir wünsche, dass der Verein dazu in der Lage ist, diesem Mann den gebührenden Abschied zu bereiten, wenn der für sich entscheidet, ich habe hier die Chance, den FC Bayern zu gestalten, auf Euroleague Top-Level zu bringen. Dann hoffe ich, dass die Ulmer das nicht verpassen, diese Chance. Außer er hat, ich weiß nicht, mit was für Drohungen auch immer so um die Ecke gekommen. Aber gut, wir werden es erst nach Saisonende erfahren.
Also, es ist für mich natürlich so, wie wenn Vati und Mutti sich streiten. von den ein paar Leuten, also wenn ich so eine Handvoll von Leuten heranziehen müsste, die daran beteiligt oder dafür verantwortlich sind, dass ich meine Basketballkarriere so haben konnte, wie ich sie hatte und dass ich jetzt hier in einer sehr schönen Altbauwohnung in Hamburg-Eppendorf sitzen
kann. Sieht schön aus, ja?
Dann sind das natürlich Thomas und Thorsten. Und deswegen war ich von Anfang an natürlich so, okay, ich werde hier auf keinen Fall in irgendeine Richtung was Falsches sagen wollen oder auch eigentlich gar nicht viel sagen wollen. Nur so ein paar Gedanken sind, damals, als Thorsten quasi den Schritt gewagt hat vom Trainer-Dasein zum Manager, zum Sportdirektor, habe ich das auch aus der Pressekonferenz erfahren. Also es war schon auch immer so, dass Leute, glaube ich, überrascht gewesen wären von außerhalb, wie wenig ich wusste, auch damals, als ich der vermeintlich einer der Zampanos bei Ratio Farm Ulm war. So, sondern es gibt einfach da dieses sehr, sehr enge Team an der Spitze und die machen ihr Ding so wie, und da sickert auch nichts raus. Und ich glaube, auch dieses Jahr war es so, dass die Spieler quasi nichts davon wussten. Also es keinen Spieler gab, der wusste, dass das passiert. Und das sagt ja auch erstmal nicht viel aus, aber ich glaube, dass alles okay ist, so zu Hause. Aber ich glaube, es wirkt einfach so, als wäre der Zeitpunkt jetzt nicht freiwillig gewählt worden, jetzt von den Ullmann Beispiel. Also es wirkt jetzt auf mich so und da weiß ich gar nichts. Ich wollte die Geschichte vorher mit der PK heißt, ich weiß gar nichts. Ich habe nur quasi einmal kurz nachgehockt an der anderen Stelle, dass mich vergewissern, dass es alles okay ist und es ist alles okay. Und ich glaube, dass jetzt nur der Zeitpunkt ein bisschen unglücklich war. Weil Fakt ist definitiv, die Fetzen, die geflogen sind letztes Jahr zwischen dem FC Bayern und der Ratio Farm Ulm, die waren sehr real. Mhm. Also das gegenüber, wir sind in den Finals und beide wollen Meister werden, hinaus. So. Und ich glaube, dass deswegen auf beiden Seiten natürlich jetzt dann besondere Sensitivität da ist. Das macht so einen Wechsel natürlich nicht einfacher. Aber es ist, besteht kein Zweifel daran, dass der monumentale Großteil aller Ulmer sich für Thorsten freut und sagt, ey, das ist so eine einmalige Gelegenheit. Das ist ein EuroLeague-Standort, der vielleicht in den nächsten 5-10 Jahren zu einem der größten 5-6-7 Teams wird in Europa. Das ist alles, was er sich dann im Zweifel auch verdient hat. Ich habe ihm noch nicht gratuliert.
Machst du hiermit an dieser Stelle?
Mache ich hiermit an dieser Stelle. Ich freue mich sehr für ihn, ja. Und ich bin auch gespannt. Also das wird, es freut mich für uns erstmal, weil wir haben jetzt einen tollen, also netten Umgang beim FC Bayern. Mhm. Und genau das, genau so weiß ich, wie Thorsten früher war, als Trainer und dann eben auch als Manager. Am Anfang in seinen ersten Schritten, und da wird er sich auch natürlich deutlich weiterentwickelt haben, da wird er natürlich auch nochmal eine Komponente haben, so dieses, ein Stück weit was Dreckiges. Wir freuen uns, dass es eben wirklich richtig guten Menschen jetzt in der Position gibt. Und ich freue mich wirklich dann zu hören, wie das für ihn funktioniert und wie viel er sich davon im Idealfall halt einfach auch beibehalten kann, wenn es dann nochmal das noch größere Haifischbecken EuroLeague und FC Bayern München ist.
8 Jahre Trainer in Ulm, 2-mal Trainer des Jahres, seit 2019 Sportdirektor, unter anderem die Meistermannschaft damals zusammengestellt. Und natürlich sind die ersten Gedanken dann relativ schnell auch dabei, dass das jetzt vielleicht eine Verpflichtung von Anton Gavel nicht unbedingt unwahrscheinlicher macht, mit dem er ja gemeinsam diesen Meistertitel errungen hat. Wir wissen nichts.
Wir wissen gar nicht, ich weiß wirklich, wir wissen nichts.
Wir halten uns zurück. Also,
ja, nicht ganz nichts.
Vielleicht wissen wir ein bisschen. Naja, müssen wir mal gucken. Also, das auf jeden Fall die News aus München. Und wir freuen uns sehr, wenn wir dann auch das erste Mal mit Thorsten dann in seiner neuen Rolle sicherlich auch mal sprechen. Was er vorhat, wird sehr spannend. Wen zaubert er als Spieler aus dem Hut? Wie baut er den Kader um? Und so weiter und so fort. Das ist natürlich, du hast es gerade gesagt, das ist so eine krasse Gelegenheit für jemanden, der jetzt die letzten Jahre sich die Sporen als Sportdirektor verdient hat, das auf dem höchsten europäischen Level beim größten deutschen Club zu tun, mit dem größten Budget, was du in Deutschland zur Verfügung hast und vielleicht dann perspektivisch auch irgendwann einem der größten in Europa, was auch immer mit der NBA Europe passiert und so weiter. Wir wünschen einfach Thorsten Leibniz alles Gute. Und wie gesagt, wenn du sagst, es ist hinter dir, also es knirscht noch, man sagt sich aber noch guten Morgen, wenn man den Kaffee kocht.
Nein. Ich weiß gar nicht, wie es knirscht. Ich weiß gar nicht.
Okay,
ich glaube, ist alles fein. Ich glaube einfach nur, der Zeitpunkt der Kommunikation war jetzt nicht, wirkte auf mich, als wäre er nicht freiwillig gewählt von den Ulmern. Das war, wirkt jetzt nicht, als wäre das die große Kommunikationsstrategie gewesen und freiwillig.
Das stimmt.
Vor Playoff-Start, ja, das, was vorbereitet war, das, was wir dann lesen konnten, das wirkt jetzt nicht so, als hätten sie sich für den Zeitpunkt entschieden.
Gucken wir noch in die USA. Starten, wie sich das gehört, mit der WNBA, wo die Saison losgegangen ist. Wir haben 5 Spielerinnen. Wer spielt da nochmal alles?
Satu Sabali, Leonie Fiebig, Niara Sabali, Luisa Geiselsuder.
Und Frieda Bühner, das sind tatsächlich alles, wenn man auf die einzelnen WNBA, für Frieda Bühner, für die gibt es leider noch keine Aussprache, wenn man auf die WNBA-Spielerprofile geht, Spielerinnenprofil, dann kann man das anklicken und ich bin mir nicht sicher, ob das könnte KI sein, weiß ich nicht, ist aber, also zum Beispiel Geiselsöder ist vernünftig ausgesprochen, dafür, dass es zumindest eine amerikanische KI ist. Wie gesagt, die Saison ist gestartet, Satu und Fiebig haben wir noch nicht gesehen, Leo Fiebig spielt gerade noch in Spanien, kämpft, ich glaube, heute Abend mit Valencia um den Titel im ersten Spiel gegen Saragossa, hat im Halbfinale 16,5 Punkte gemacht, also Leo ist im Modus, Satu Sabali ist auch noch nicht eingesetzt worden, weil die hat eine Zyste auf jeden Fall raus. Ich habe noch das Zitat gelesen von Leonie Fiebig, die spielen ja jetzt eben zum ersten Mal dann gemeinsam in der WNBA in New York, dass sie gesagt hat, auch interessante Aussage, es wird uns gerade Richtung Heim-WM gut tun, mehr zusammenzuspielen und noch mehr Chemistry aufzubauen. Wie gesagt, bislang tun sie das noch nicht, weil die Saison aber eben auch gerade erst begonnen hat. Dann haben wir Satus Schwester Niara in Toronto trainiert, unter anderem vom Bundestrainer Olaf Lange, was wir in diesem Podcast, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben, der auch sich zitieren ließ mit, der nächste Schritt für Niara ist eine dominantere Rolle in der WNBA und dafür ist diese neue Franchise hier in Toronto perfekt. Sie hatte jetzt im Auftaktspiel gleich 26 Minuten, also wir freuen, auch das wird für die Nationalmannschaft sehr gut sein, wenn sie bei diesem Verein noch mehr Relevanz hat, noch mehr auf dem Parkett steht, weil das im Zweifel dann am Ende eben nur dafür sorgt, dass sie auch noch mit dem Bundestrainer, der ihr gemeinsam diese Rolle gibt, dann auch in der Nationalmannschaft noch einen Schritt nach vorne machen wird. Und dann haben wir Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner in Portland. Die haben gestern den ersten Sieg der Franchise-Geschichte gegen New York, ohne Fiebig und Sabali, wie gesagt, gefeiert mit einem Buzzerbeater. Und Luisa Geiselsöder sofort 25 Minuten im Schnitt auf dem Parkett, macht über 10 Punkte. Dass die ihre Rolle da haben wird, war klar. Aber wir haben ja mit Frieda Bühner vor ein paar Wochen auch gesprochen. Erstmal so erweiterter Kader, direkt zweimal eingesetzt. Einmal 13, einmal 8 Minuten, bekommt ihre Einsatzzeit, ist am Start, ist nicht nur hier irgendwie Beiwerk oder so. Und dementsprechend beobachten wir das genau und freuen uns dann im September auf die Heim-WM und dass sie dann alle entsprechend mit guten Gefühlen aus der WNBA kommen. Und jetzt haben wir noch die NBA für euch. Isaiah Hartenstein mit OKC, auch das zweite Team gesweept nach Phoenix. Jetzt auch die Lakers mit jeweils 4-0. Die gehen wirklich komplett glatt durch alles, was im Westen kommt. Isaiah mit...
Ja, aber der kam ja... Also, ja, aber das, was kam, war ja jetzt auch
ja, nicht, natürlich,
so, nicht
natürlich.
So üppig. Aber du kannst natürlich nur die Aufgabe lösen, die vor dir steht. Das genau. Haben sie getan. Auch wenn jetzt ein, zwei Spiele von Lakers vielleicht irgendwie noch so ein bisschen knapper waren als gedacht. Aber da werden wir noch rausfinden müssen, wie gut sie jetzt tatsächlich aktuell sind.
Ne, zumal im Finale dann entweder die Spurs oder die Timberwolves warten und die werden sie nochmal anders fordern. Isaiah hat tatsächlich alles Karrierebestwerte in den Playoffs in diesem Jahr, kommt auch so oft an die Freiwurflinie zum Beispiel wie nie, ist gar nicht so weit weg von einem Double-Double im Schnitt, wahnsinnig hohe effektive Feldwurfquote und so weiter und so fort. Also der liefert auch einfach seinen Anteil. Und heute Nacht hat Dennis Schröder mit Cleveland die Serie einmal komplett gegen Detroit auf den Kopf gestellt. Nach 0-2, jetzt 3-2. Und Cleveland, wir haben eine James-Harden-Sichtung, der sah in den Playoffs bis hierhin und gerade auch in den ersten Spielen sah der wirklich, sah der mies aus. Ballverluste ohne Ende, er war anwesend, aber mehr nicht. Heute Nacht war er da, in Overtime gewinnt man das Spiel. Und plötzlich ist Cleveland in der Oberhand und kann in Spiel 6 die Serie zumachen in eigener Halle und Detroit rausschmeißen und würde dann auf New York und Aria Hook-Porti treffen. Oder kommt Detroit nochmal zurück? Wir haben ja ein bisschen was von ihnen auch gemeinsam gesehen. Sie brauchen viel Kate Cunningham.
Also ich bin jetzt wirklich, also Dennis gegen Oakporty oder Dennis auch gegen New York und dann vielleicht nochmal in ein, zwei Dennis-Momenten. Er hatte ja gefühlt jetzt zwei Spiele, die er wirklich maßgeblich mit beeinflusst hat, und das ist ja genau seine Jobbeschreibung. Das wäre für mich schon ja einfach das Bessere. Ich glaube tatsächlich nicht, dass eine von den beiden Mannschaften New York wirklich gefährden kann, sehe ich tatsächlich nicht.
New York auch glatt durchgegangen, sieht super, super stabil aus, hat weiterhin wahnsinnig guten Jalen Brunson, hat Karl Anthony Towns auf Playoff-Level und noch diverse andere Spieler ringsherum. Jetzt noch Zeit,
dass der Oberschenkel von OG Anunoby wieder ein bisschen verheilt, Pause, also da läuft jetzt viel in die richtige Richtung für New York.
Und Spiel 6, wie gesagt, dann in Cleveland, Cavs gegen Pistons, in der Nacht von Freitag auf Samstag müsste das sein, bei einem befreundeten NBA-übertragenden Sender. Pero, ich würde sagen,
Eine Sache noch.
Ja.
Ich komme spät auf eine Party. Es war ja gerade NBA Draft. Mhm. Die Washington Wizards haben den Nummer 1 Pick, und das sind ja wieder so, da kriegt man ja wieder in seine Timeline so Geschichten gespült. Mhm. Basti Ulrich ist schon lange auf dieser Party. Alle sind schon lange auf dieser Party. Ich war es noch nicht. Ich habe ein AJ DiBanza Highlight Tape gesehen. Mhm. Das mich nachhaltig in meinen Grundfesten erschüttert hat. Mhm. Ich glaube,
also das wird wahrscheinlich der Nummer 1 Pick, nur für alle nochmal dazu.
Ja, alle gehen ja gefühlt seit Jahren davon aus, dass er Nummer 1 Pick ist. Es gibt aber eine 4-5, mit dem man so mit die rumgeflogen sind. Und ich habe auch schon viele Highlights von ihm gesehen. Ich habe immer Highlights gesehen, wo er irgendwelche spektakulären Dunks oder irgendwelche so einfache Drives und die Story war immer, er ist sehr groß und recht beweglich und fliegt wie so ein Athlet. Mhm. Ich habe jetzt von irgendeinem Heinzi auf Instagram mehr so ein Fußarbeit-Highlight-Tape gesehen von AJ DiBanza. Seitdem bin ich felsenfest überzeugt, dass er, wenn alles gesagt ist, unter den besten 3 Scorern aller Zeiten sein wird. Ich habe die Leichtigkeit mit der und die Dinge, die er tut mit dem Körper, die Fußarbeit, hat mich so was von verstört. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach das ein Meltdown ist und ein Clip sein will, wenn er irgendwann mal seine ganze Karriere 12 im Schnitt macht, mir um die Ohren fliegt. Das ist für mich okay. Ich bin gefangen im Moment. Ich komme darauf nicht klar, was er macht. Wie sein Eurostep, Reverse Pivot, Post-Up. Er hat diesen kleinen Bennett-Hund-Wackler, wenn er noch einen Live-Ball hat. Mann, es kann nicht sein, dass er kann kein Mensch sein.
Was ist der zweite? Ich habe gerade geguckt, 2,6, ne? 2,6 Meter, um die 100 Kilo. Jetzt haben sie irgendwie gerade auch nochmal, also das ist ja das Verrückte an diesen Draft-Combine-Videos, die ich auch jetzt gesehen habe, wo ja wirklich auch alles nochmal vermessen wird, wie hoch der springen kann und alles Mögliche. Schick mir mal das Video.
Ich finde es nicht mehr.
Okay.
Vielleicht war es auch nur in meinem Kopf. Vielleicht habe ich es mir gedacht. Er hat Schrittkombinationen. Er hat Eurostep-Varianten jetzt schon. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Ja, damit schießen wir. Und dann Washington begrüßt ihn in den wackeligen Armen. Und dann mal gucken, was die da so anstellen mit Trae Young und Co. Ich schau mal, ob ich...
Ihr macht YouTube auf, AJ DiBanza, und dann kommt irgendwie, macht ihr einen Highlight-Tab an, und dann, wenn die ersten 3 Highlights dank sind, macht ihr das sofort aus. Weil das ist Schrott, okay. Das wollt ihr nicht sehen. Ihr wollt explizit, ihr müsst tiefer in die Materie gehen.
So, das ist eure Hausaufgabe, liebe Hörer, für nächste Woche.
Und dann lasst euch verzaubern.
Günni approved. Ich freue mich auf eure Preview-Folge und dann freue ich mich tatsächlich. Mittwoch geht's los, Günni. Da sehen wir uns in Athen, machen die Stadt unsicher. Feine Form, Mann. Boah, schön wird's.
Das ist wirklich eine sehr schöne Aussicht.
Das wird schön. Genießt die restliche Woche, Amigos und Amigas, und dann viel Vergnügen beim weiteren Basketballprogramm beim Magenta Sport. Tschüssi.
Arrivederci.